Kennt ihr das Traktat? Anders habe ich gedacht, als ich mich vorbereitet habe. Mein Gott heißt es. Und da ist so ein Typ, der sich seinen Gott schnitzt. Na, er nimmt sich da einen Stein und fängt da an zum Hämmern. Und am Ende sieht sein Gott so aus wie er. Und sagt, hey, du bist klasse. Du kannst machen, was du willst. Und daran habe ich gedacht, weil es geht hier wieder darum, um den Kontrast zwischen den selbstgeschnitzten, lächerlichen Götzen, die den Menschen sich machen, und dem lebendigen, dem wahren Gott. Das haben wir schon in Jesaja gesehen, erinnert uns sehr an Jesaja 40, ich glaube Jesaja 44 auch. Es gibt so ziemlich ähnliche Stellen, die voll von Ironie sind, wo sich die Propheten eigentlich lustig machen über diese lächerlichen Götzen. Hört das Wort, das der Herr zu euch redet, Haus Israel. So spricht der Herr. Gewöhnt euch nicht an den Weg der Nationen und erschreckt nicht vor den Zeichen des Himmels, auch wenn die Nationen vor ihnen erschrecken. Gutes Wort, wir sollen abgesondert sein von den Heiden, von den Leuten, die Gott nicht kennen, zumindest nicht von ihnen persönlich, aber von ihrem Lebensstil, ganz sicher. Also gewöhnt euch nicht an den Weg der Nationen. Und wir werden ja ziemlich eingelullt, so von allen möglichen Seiten. Müssen uns manchmal bewusst machen, okay, woher kommt das Ganze? Und da wachsam sein. Und er sagt, erschreckt nicht vor den Zeichen des Himmels, auch wenn die Nationen vor ihnen erschrecken. Also die haben Kometen, Sternschnuppen, solche Dinge beobachtet. Und das waren Dinge, die sie sehr beunruhigt haben.
Mondfinsternis, Sonnenfinsternis.
Zum Beispiel, ja. Vielleicht wäre es heute das Horoskop, wo manche Leute sich dann auch verrückt machen. Lasst euch nicht vor diesen Dingen erschrecken. Denn die Ordnungen der Völker, ein Götze ist es, der sie gab, oder ein Götze ist es. Eigentlich haben sie sich ja selbst geschnitzt. Selbstgeschnitzte Religion, selbstgeschnitzte Ordnungen. Und davor brauchen wir keine Angst haben. Vom Horoskop oder wenn die Leute sagen, da ist jetzt eine schwarze Katze über die Straße gelaufen oder was immer es ist. Wir müssen uns keine Sorgen machen vor diesen Dingen. Und dann haben wir dieses wunderbare, ich mag diese Bilder, diese ja fast schon sarkastischen Vergleiche. Da ist so schwarzer Humor fast drin. Ja, ihre Götzen sind Holz, das einer aus dem Wald geschlagen hat. Ein Werk von Künstlerhänden mit Schnitzmessern hergestellt. Also sie gehen in den Wald und schlagen sich mal einen Götzen, einen Gott. Das ist so lächerlich, ne? Wenn du deinen eigenen Gott schnitzen kannst, dann ist dein Gott zu klein. Man schmückt es mit Silber und mit Gold, mit Nägeln und mit Hämmern befestigen sie es, dass es nicht wackelt. Wenn dein Gott wackeln kann, dann hast du den falschen Gott, wenn du ihn befestigen musst, damit er nicht wackelt oder nicht umfällt. Sie sind wie eine Vogelscheuche im Gurkenfeld. Ich mag dieses Bild. Und reden nicht. Sie müssen getragen werden, denn sie gehen nicht. Wenn du deinen Gott tragen musst wieder, dann hast du den falschen Gott. Vielleicht das Portemonnaie oder den iPad oder was immer es ist. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn sie tun nichts Böses, und Gutes tun können sie auch nicht. Sie können gar nichts, weder Gutes tun noch Böses tun. Das sind die Götzen wie eine Vogelscheuche im Gurkenfeld. Ich mag das. All diese Philosophien würden wir heute sagen, für die Menschen leben, was ein Materialismus. Dinge, die viel kleiner sind als wir. Und dieses Lächerliche bringt das so schön raus in diesem Bild, auch dieses Lächerliche, du schaffst etwas selber, du schnitzt etwas selber und dann lebst du dafür. Vielleicht ist es heute das Haus oder das Auto oder deine Karriere, an der du bastelst. Was immer es ist lächerlich, wenn wir für diese Dinge leben und uns einnehmen lassen. Und das ist ja die Sache, was wir anbeten, das nimmt uns ein. Das versklavt uns, wenn es nicht der lebendige Gott ist. Nimmt uns gefangen, aber es ist völlig nutzlos. Kann dich nicht retten, kann dich nicht heilen, kann dich nicht verändern, hört deine Gebete nicht. Also völlig lächerlich. Wie armselig das ist, wenn Menschen sich vor etwas niederwerfen oder für etwas leben, was sie selbst gemacht haben. Das, was niedriger ist, der Höhere macht immer das Niedrigere. Und es ist armselig, wenn Menschen, sagen wir, mal nur für das materielle Leben oder für Materialismus leben. Weil wir sind höher, wir sind mehr als nur Materie. Wir machen uns im Prinzip geringer und entstellen uns eigentlich als Menschen. Und das ist auch das Traurige. Ne? Wir werden unseren Göttern ähnlich, unseren Götzen ähnlich. Das ist beim lebendigen Gott so. Wenn wir mit Jesus abhängen, werden wir ihm ähnlich. Wenn wir für andere Dinge leben, dann wären wir denen ähnlich, vielleicht so kalt wie Geld.
Es färbt alles ab. Es färbt auf uns ab. Alles, was ja, auch unsere Zeit, das so investieren, das ist alles irgendwo, muss man auch schon überlegen, ja, wo investiere ich was oder wo nehme ich lieber was raus oder wie mache ich das? Und Gott hat uns ja da auch so gesegnet, dass wir in seinen Zeitplan reinkommen eigentlich. Also wenn ich mit ihm übereinstimme, dann zeigt er mir auch die Dinge, wo, ja, wo jetzt irgendwo da das, lass das weg, geh da oder so. Das ist ja in seine Werke so eintreten oder in seinen Zeitplan reinkommen. Das ist so die hohe Kunst, würde ich sagen, dass wir durch Gnade das erreichen können. Mit ihm übereinstimmen, das ist eigentlich alles. Wenn wir mit ihm übereinstimmen, dann sind wir auf der guten Seite. In allen Dingen.
Ja. Und das Verrückte ist ja, dass sie sich von dem wahren, von dem lebendigen Gott abgewandt haben und dann zu diesen Götzen. Und das ist so der Kontrast, den er uns hier gibt in diesem Kapitel. Sie tun nichts Böses und Gutes tun können sie auch nicht, also die sind völlig unfähig, völlig unwürdig, aber im Gegensatz dazu der lebendige Gott, keiner ist dir gleich. Herr, du bist groß und groß ist dein Name durch deine Macht. Er ist der Gott, der den Wald geschaffen hat, aus dem sie den Baum gefällt haben und ihren dummen kleinen Götzen geschnitzt haben. Er hat den ganzen Planeten gemacht, auf dem der Wald steht, auf dem wir stehen auch. Du bist groß und groß ist dein Name durch deine Macht. Wer sollte dich nicht fürchten, König der Nationen? Denn das gebührt dir, denn unter allen Weisen der Nationen und in all ihren Königreichen ist niemand dir gleich. Deswegen wollen wir für Gott leben, weil er uns gemacht hat. Wenn ich was mache, dann gehört es mir, dann habe ich es hergestellt. Gott hat uns gemacht, deswegen gehören wir ihm. Und dann wieder dieser Kontrast, sie, die Götzen sind allesamt dumm und töricht. Die Unterweisung der Nichtigkeiten, Holz ist sie. Dünn geschlagenes Silber wird aus Tarsis gebracht und Gold aus Ufas, ein Werk des Kunsthandwerkers und der Hände des Goldschmieds. Violetter und roter Purpur ist ihr Gewand, sie alle sind nur ein Werk von Kunstfertigen. Also haben sie sehr schön gemacht, sehr wertvoll gemacht auch. Aber das ändert nicht die grundlegende Tatsache. Aber der Herr ist in Wahrheit Gott. Er ist der lebendige Gott und ein ewiger König. Unser Gott ist lebendig, unser Gott hört Gebet, haben wir gestern wieder erlebt. Haben gebetet und 2 Minuten später war die Gebetserhörung da. Das war Wahnsinn. Ja, hat Gott versorgt.
Halleluja.
Er ist der lebendige Gott und ein ewiger König. Das heißt, Gott hat die Kontrolle, er hat die Macht, er hat alles in seiner Hand. Und das ist natürlich unser Friede und unsere Ruhe auch in unserem Leben, zu wissen, dass letztendlich alles in seiner Hand ist. Vor seinem Grimm erbebt die Erde und seinen Zorn können die Nationen nicht ertragen. Also unser Gott ist eine Person und wir können ihm Freude machen oder wir können ihn, ja, sage ich mal, verärgern. Und er reagiert auch auf unser Verhalten und auf unsere Einstellung. Und ja, wenn wir nicht mit ihm gehen, wenn wir gegen ihn leben, gegen ihn rebellieren, dann haben wir allen Grund, uns auch zu fürchten. Weil er ist fähig, er ist mächtig, zu züchtigen auch. Und das ist natürlich der Kontext von diesem ganzen Buch. So sollt ihr zu ihnen sagen: Die Götter, die den Himmel und die Erde nicht gemacht haben, die werden von der Erde und unter diesem Himmel verschwinden. Die werden verbrennen mit dem Rest der Welt, wenn alles hier in Feuer aufgeht. Das ist übrigens der einzige Vers, der in Aramäisch geschrieben ist. Alles andere ist in Hebräisch geschrieben, aber den Vers hat er in Aramäisch geschrieben. Man vermutet, dass es vielleicht ein Sprichwort sogar war in der damaligen Umgangssprache, in der Sprache der Heiden, auch der Aramäer, der Babylonier, von denen sie ja auch bedroht werden. Die Götter, die den Himmel und die Erde nicht gemacht haben, die werden von der Erde und unter diesem Himmel verschwinden. Und das stimmt. Am Ende wird es einen Gott geben. Es wird auch keine Atheisten geben im Himmel, in der Ewigkeit. Jedes Knie wird sich beugen und jede Zunge wird bekennen, dass Jesus der Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Er ist es, der die Erde gemacht hat durch seine Kraft. Also hier haben wir den Schöpfer im Gegensatz zu den geschaffenen, dummen kleinen Götzenbildern, diesen Vogelscheuchen im Gurkenfeld. Er ist es, der die Erde gemacht hat durch seine Kraft, der den Erdkreis gegründet durch seine Weisheit und den Himmel gespannt durch seine Einsicht. Hier haben wir einen schönen progressiven Parallelismus, ne? Selbe wird immer wieder gesagt und ein bisschen erweitert. Wir haben Kraft, wir haben Weisheit, wir haben Einsicht, das ist unser Gott, auf dessen Befehl sich die Menge des Wassers am Himmel ergießt, der Wolken aufsteigen lässt, vom Ende der Erde Blitze macht für den Regen und den Wind aus seinen Kammern herauslässt. Unser Gott, der den ganzen Wetterkreislauf geschaffen hat. Ich meine, wie wunderbar ist das? Es funktioniert nur auf diesem Planeten, dass wir hier leben können. Das hat Gott alles für uns gemacht, als einen Wohnort für uns, als einen Treffpunkt mit ihm letztendlich. Für mich ist es unbegreiflich, dass Leute hier die Welt anschauen können und wie wunderbar alles zusammenwirkt in der Schöpfung, dieser wunderbare Plan, und sagen können, das ist durch Zufall entstanden. Das, so einen Glauben habe ich nicht. Das ist wirklich töricht. Ja. Das ist statistisch gesehen völlig unmöglich. Aber trotzdem halten Menschen dran fest, weil es die einzige Alternative ist zu Gott. Zumindest die einzige, die den Menschen eingefallen ist. Und es ist keine echte Alternative. Es ist wirklich doof, dumm. Hier Vers 14. Dumm steht da jeder Mensch, ohne Erkenntnis. Jeder Götzendiener, der den wahren Gott nicht anerkennt. Beschämt jeder Goldschmied wegen des Götterbildes. Denn Lüge sind seine gegossenen Bilder. Leben haben sie nicht, sind tot. Nichtigkeit sind sie, ein Werk zum Gespött. Zur Zeit ihrer Heimsuchung sind sie verloren. Jakobs Anteil aber ist nicht wie diese. Denn er, der Herr, ist es, der das All gebildet hat, und Israel ist der Stamm seines Erbteils. Herr, der Herrscher, ist sein Name, der allmächtige Gott, der Herr der Herrscher, der Führer der ganzen himmlischen Heere. Das ist unser Gott, im Kontrast zu diesen lächerlichen Götzen.
Der 13. und der 14. Vers, die zwei, die wir eben gelesen haben, die erinnern mich stark an die Geschichtestelle von Elia und der Isabel, diese Götzenanbeter da. Ne? Das ist genau diese Szene. Ne? Sie beten
am Berg Karmel.
Und dann stehen dumm da als Menschen mit ihren Götzen. Und er betet der Lebendige und er lässt den Donnerschein und selbst das nasse Feuer verbrennen, alles mitnehmen. Das kam eben voll hoch, genau bei diesen zwei Versen gerade.
Das ist ein gutes Beispiel, ja.
Beschreiben die Geschichte.
Und die, wo sich aufgeritzt haben, die standen bestimmt.
Den ganzen Tag getanzt, geritzt, sich zum Affen gemacht.
Genau.
Wahnsinn. Aber natürlich sind die Götzen tot. Und das, genau, und das ist das Wunderbare, wir können auch mit dem lebendigen Gott rechnen. Er ist eben nicht tot. Er hat das All geschaffen, er ist allmächtig, er ist fähig. Und das sollte uns eigentlich ermutigen im Gebet und uns Zuversicht geben. Jetzt spricht er über das Wegführen in die Verbannung, die Belagerung. Raffe dein Gebäck von der Erde zusammen, die du in der Belagerung sitzt, spricht hier über Jerusalem. Denn so spricht der Herr, siehe, ich werde diesmal die Bewohner des Landes wegschleudern und sie bedrängen, damit sie sie finden. Wehe mir wegen meines Zusammenbruchs, unheilbar ist meine Wunde. Also Gott sagt, ich werde die Bewohner des Landes wegschleudern. Das ist so ein ziemlich krasses Bild, wie eine Steinschleuder. Also ich werde euch rauswerfen aus dem Land und das ist so sicher, wie wenn ich euch mit der Steinschleuder hier weit weg schleudere. Also hier haben wir den lebendigen Gott, der sein ungehorsames Volk züchtigt. Er ist fähig, das zu tun. Und sie haben nicht auf die Warnungen gehört und Gott sagt, diesmal werde ich es tun.
Das ist auch Jeremias Herz. Er stimmt ja mit überein eigentlich so. Also ihm ist es ja auch so zu Herzen gegangen, dass sie nicht umkehren, dass sie nicht. Ja, und er verbündet sich eigentlich so mit Gott. Und er, als Prophet erleidet er so diesen Jammer oder das Empfinden für sein Volk, das eben nicht umkehrt. Er muss diesen Dienst immer weiter tun. Immer wieder ihm sagen, ja.
Ja, wehe mir wegen meines Zusammenbruchs, unheilbar ist meine Wunde. Vielleicht sagt das Jerusalem, vielleicht aber auch der Herr, vielleicht drückt es auch sein Herz aus, das verwundete Herz des Vaters, der seine Kinder züchtigen muss. Er ist kein gleichgültiger, kalter Gott, der richtet, sondern ist das Herz eines Vaters, eines gebrochene Herz eines liebenden Vaters, der seine ungehorsamen, rebellischen Kinder züchtigen muss. Doch ich sage, ja, das ist meine Krankheit und ich will sie tragen. Mein Zelt ist verwüstet und all meine Stricke sind zerrissen. Meine Kinder sind von mir weggezogen und sie sind nicht mehr da. Da ist niemand, der noch mein Zelt ausspannt und meine Zeltdecken befestigt. Wahrscheinlich Jerusalem, die hier spricht. Vers 21, da haben wir einen Grund. Denn die Hirten sind dumm geworden und haben den Herrn nicht gesucht. Darum haben sie nicht verständig gehandelt und ihre ganze Herde hat sich zerstreut. Wow, das ist ein Vers an Leiter. Der hat mich getroffen. Die Hirten, spricht von den Leitern, Israel sind dumm geworden und haben den Herrn nicht gesucht. Wenn wir unabhängig werden von Gott, dann werden wir wirklich dumm, wenn wir aufhören, ihn zu suchen im Gebet, in seinem Wort auch nach seiner Weisheit zu fragen und wenn wir einfach so nach unserem Denken, nach unserer menschlichen Weisheit leben. Wow, das ist ein starker Vers, eine Herausforderung auch an alle Leiter im Reich Gottes, Gott zu suchen. Er ist der Oberhirte, wir sind nur Unterhirten. Und wehe uns, also das ist ein Vers, der mir echt nahe geht, wehe uns, wenn wir uns verselbstständigen. Und wir so unsere eigene Vision. Und manche reden viel von Vision, ne? Die Frage ist auch, von wem ist denn die Vision? Muss die Gemeinde die Vision des Pastors erfüllen oder ist es die Vision des Herrn für seine Gemeinde? Manchmal ist man sich dann nicht so sicher, ne? Auch mit den ganzen Programmen und Gemeindebaustrategien und all diesen Dingen, die es so gibt. Mich hat es angesprochen. Mich wieder ganz neu motiviert auch zu sagen, nee, ja, ich will dich suchen, ich muss von dir hören, sonst sind wir verloren, wir müssen dir folgen. Denn sonst handeln wir nicht verständig, wenn wir unser eigenes Ding drehen. Und die ganze Herde hat sich zerstreut. Die Herde verläuft. Hoch, eine Nachricht, siehe, sie kommt und ein großes Getöse vom Land des Nordens, um die Städte Judas zur Öde zu machen, zur Wohnung der Schakale. Also die Heere der Babylonier sind ja von Norden gekommen. Ich habe erkannt, Herr, dass der Weg des Menschen nicht in seiner Macht steht und dass es keinem, der geht, gegeben ist, seinen Schritt zu lenken. Also wir haben unser Leben nicht selbst unter Kontrolle, obwohl wir es manchmal glauben, aber nicht wirklich. Und manchmal, wir hatten vorher über Demenz gesprochen, manchmal kann man das sehr schnell merken, wie schwach wir sind. Und dass wir nicht die Kontrolle haben. Und es ist gut, wenn uns das bewusst bleibt, wenn wir demütig bleiben. Denn am Sonntag hat man es davon, gell? Hochmut kommt vor dem Fall. Ja. Und dann das Gebet, züchtige mich, Herr, doch mit rechtem Maß. Nicht in deinem Zorn, damit du mich nicht aufreibst. Gieße einen Grimm über die Nationen aus, die dich nicht kennen, und über die Geschlechter, die deinen Namen nicht anrufen. Denn sie haben Jakob gefressen, ja, sie haben ihn gefressen und ihn vernichtet und seinen Weideplatz öde gemacht. Sieht hier schon prophetisch voraus, was passieren wird. Und appelliert im Prinzip an Gottes Barmherzigkeit. Und Gott sei Dank dürfen wir das wissen, dass wir einen barmherzigen Gott haben. Ich bin immer wieder erstaunt, wie gnädig Gott ist, wie geduldig er mit mir ist und auch mit anderen. Wir sind auch viel ungeduldiger mit unseren Geschwistern, sagen wir mal, die am Stolpern sind, die vielleicht in die falsche Richtung laufen und würden sie manchmal gerne würgen und in den Hinterteil treten und jetzt mal schauen. Und Gott ist so geduldig. Und daran appelliert er. Okay, Herr, wir brauchen Züchtigung. Hebräerbrief heißt es, wen der Vater liebt, den züchtigt er, den Sohn, daran erkennen wir, dass wir Kinder sind. Aber Herr, nicht in deinem Zorn, damit du mich nicht aufreibst. Und dann sagt er, gieß deinen Grimm doch über die Nationen aus, über die anderen, über die, die dich nicht kennen. Weil sie haben Jakob gefressen, haben sie gefangen, weggeführt und vernichtet. Kapitel 11, Hintergrund von dem Kapitel ist jetzt wahrscheinlich die Zeit von König Josia, als das Gesetz gefunden wurde. Erinnert ihr euch? Sie haben den Tempel renoviert unter König Josia. Er war ein guter König, hat Reformen gebracht, hat den Tempel renovieren lassen und da haben sie Buch des Gesetzes gefunden. Wahrscheinlich Buch 5. Mose. Weil wir werden gleich von Segen und Fluch lesen und das steht vor allem im 5. Buch Mose. Und das Wort, das von dem Herrn zu Jeremia geschah, hört auf die Worte dieses Buches und redet zu den Männern von Juda und zu den Bewohnern von Jerusalem und sage zu ihnen, so spricht der Herr, der Gott Israels, verflucht ist der Mann, der nicht auf die Worte dieses Bundes hört den ich euren Vätern geboten habe an dem Tag, da ich sie herausführte aus dem Land Ägypten, aus dem eisernen Schmelzofen. Das wird auch in 5. Mose verwendet, diese Phrase. Indem ich sprach, hört auf meine Stimme und handelt danach nach allem, was ich euch gebiete. Dann werdet ihr mein Volk und ich werde euer Gott sein, damit ich den Schwur aufrecht halte, den ich euren Vätern geschworen habe, ihnen ein Land zu geben, das von Milch und Honig überfließt, wie es an diesem Tag ist. Ein Land, das von Milch und Honig überfließt, ist einfach ein Bild, wo Wohlstand ist. In der landwirtschaftlichen Gesellschaft viele Kühe, viel Milch, viel Honig. Es geht ihnen gut. Ich antwortete und sprach: Amen. Ja, das erinnert uns sehr stark an das 5. Buch Mose. Vor allem Kapitel 27 und Kapitel 28, wo der Herr ihnen das vorgelegt hat, oder durch Mose ihnen das vorgelegt hat. Und Mose hat ihnen befohlen, wenn ihr über den Jordan gezogen seid, dann sollen sich eine Gruppe auf den Berg Gerizim stellen, um das Volk zu segnen. Und dann eine andere Gruppe von Stämmen sollte sich auf den Berg Ebal stellen gegenüber und die Flüche aussprechen. Und da wird zum Beispiel gesagt, so ein kleiner Auszug hier, Vers 15, 5. Mose 27, verflucht sei der Mann, der ein Götterbild oder ein gegossenes Bild macht, einen Gräuel für den Herrn, ein Werk von Künstlerhänden und es im Verborgenen aufstellt. Also das, was wir gerade gelesen haben, was sie nicht tun sollten, haben sie getan. Und dann lesen wir, und das ganze Volk antwortete und sagte: Amen! Also könnt ihr euch vorstellen, hier oben auf dem Berg hat irgendein Vertreter des Stammes, irgendein Leiter wahrscheinlich, dieses Fluchwort vorgelesen, und dann unten im Tal das ganze Volk: Amen! Verflucht sei, wer seinen Vater oder seine Mutter verachtet. Und das ganze Volk sagte: Amen! Verflucht sei, wer die Grenze seines Nächsten verrückt. Und das ganze Volk sagte: Amen! Und so weiter und so fort. Und dann haben wir im Kapitel 28 den Segen und den Fluch. Und es wird geschehen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, genau gehorchst, dass du darauf achtest, all seine Gebote zu tun, die ich dir heute befehle, dann wird der Herr, dein Gott, dich als Höchste über alle Nationen der Erde stellen. Und alle diese Segnungen werden über dich kommen und werden dich erreichen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchst. Gesegnet wirst du sein in der Stadt und gesegnet wirst du sein auf dem Feld, also deine Landwirtschaft. Gesegnet wird sein die Frucht deines Leibes, Kinder, und die Frucht deines Ackerlandes und die Frucht deines Viehs, der Wurf deiner Rinder und der Zuwachs deiner Schafe. Gesegnet sein wird dein Korb und dein Backtrog, und gesegnet wirst du sein mit deinem Eingang und gesegnet wirst du sein bei deinem Ausgang, und über eure Feinde werdet ihr die Übermacht haben, und so weiter und so fort. Und dann im Vers 15 sagt er: Es wird aber geschehen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, nicht gehorchst, dass du nicht darauf achtest, auf all seine Gebote und Ordnungen zu tun, die ich dir heute gebiete, dann werden all diese Flüche über dich kommen und dich erreichen. Verflucht wirst du sein in der Stadt und verflucht wirst du sein auf dem Feld. Verflucht wird dein Korb und dein Backtrog und die Frucht deines Leibes und des Ackerlandes, deine Schafe. Der Herr wird Pest kriegen und senden und Krankheit. Der Herr wird den Regen deines Landes zu Staub und Sand machen, also nichts mehr mit Milch und Honig im Überfluss. Der Herr wird dich geschlagen vor deinen Feinden dahingeben, du wirst gegen sie ausziehen, auf sieben Wegen wirst du vor ihnen fliehen und zum Schreckbild für alle Königreiche der Erde werden. Also Gott hat ihnen ganz klar vorgelegt und gesagt, was passieren wird, wenn sie ihm treu sind oder wenn sie ihm untreu sind. Und viel von dem, was die Propheten getan haben, war ja einfach zu sagen: Okay, Leute, wenn ihr jetzt nicht umkehrt, dann wird das passieren, was Gott schon durch Mose damals gesagt hat. Und das ist im Wesentlichen das, was Jeremia hier dem Volk verkündigen muss.
Hast du auch den 28. Verse vorgelesen? Eben?
Im Vers, im 5. Mose?
Ja.
Nee, habe ich nicht vorgelesen. Lies ihn vor.
Na, ich wollte, dass du ihn vorlässt, wie es jetzt bei dir ist. Ich habe
okay.
Andere Übersetzung.
Ja. Ich bin nochmal zurück.
Weil
das, Kapitel 28?
Ja, 28.
Der Herr wird dich schlagen mit Wahnsinn und mit Blindheit und mit Geistesverwirrung. Und du wirst am Mittag umhertappen, wie der Blinde im Finstern tappt, und du wirst keinen Erfolg haben auf deinen Wegen.
Sondern du wirst bedrückt, beraubt sein dein Leben lang, und kein Retter wird da sein. Das hat mich schon sehr erschreckt. Das ist ja schon alles durcharbeitet bei mir. Nur, dass es mir eben so wie ein Blitz durchging, nochmal, ja, diese schrecklich, einfach schrecklich, die, was die Sünde mit sich bringt, gell? Das eigentlich ungehorsam und was Sünde anrichten kann.
Ja, ich glaube hier auch geistlich
ja.
gesprochen, geistliche Blindheit und genau, Verwirrtheit so in geistlichen Dingen. Und ich meine, wenn wir uns unsere heutige Gesellschaft ansehen, sehen wir viel Geisteskrankheit in dem Sinn auch. Aber das passiert, wenn wir uns von Gottes Wahrheit, von seinem Wort abwenden, dann bleibt uns nimmer viel unsere eigene Weisheit, und die ist nicht sehr groß. Und der Herr sprach zu mir: Rufe alle diese Worte aus in den Städten Judas und auf den Straßen von Jerusalem und sprich: Hör die Worte dieses Bundes und handel danach. Denn ich habe euren Vätern eindrücklich bezeugt, schon an dem Tag, als ich sie aus dem Land Ägypten heraufführte, bis zu diesem Tag, früh mich aufmachend und bezeugend, indem ich sprach: Hört auf meine Stimme. Also von Anfang an hat er prophetisch zu diesem Volk geredet. Aber sie haben nicht gehört und ihr Ohr nicht geneigt, sondern sie lebten alle in der Verstocktheit ihres bösen Herzens. Also sie wollten Gottes Wort nicht hören. Verstocktheit ihres Herzens, da gibt es viele Menschen heute. Und ich brachte über sie alle Worte dieses Bundes, den ich zu befolgen gebot und den sie nicht befolgt haben. Und der Herr sprach zu mir: Es hat sich eine Verschwörung gefunden unter den Männern von Juda und unter den Bewohnern von Jerusalem. Also sie haben sich sozusagen verschworen gegen den Herrn. So kollektive Rebellion sozusagen. Sie sind zurückgekehrt zu den Sünden der Väter vor ihnen, die sich auch schon geweigert hatten, auf meine Worte zu hören. So sind sie anderen Göttern nachgelaufen, um ihnen zu dienen. Das Haus Israel und das Haus Juda haben meinen Bund gebrochen, den ich mit ihren Vätern geschlossen habe, dem sie nicht entgehen können, und sie werden zu mir um Hilfe schreien, aber ich werde nicht auf sie hören. Leider auch diese Reform unter Josia. Es gab ja immer wieder diese paar guten Könige in Juda, aber sie sind immer wieder zurückgekehrt. Und ich denke, wir sehen hier, wie wichtig es ist, dass wir Gott gehorsam sind. Es ist keine Lavalie, wenn wir Gottes Wort haben und sagen, Gott sagt das, aber ich will das, und es ist mir egal, was Gott sagt. Manche nehmen es sehr leicht. Ne? Es gibt also in jeder Gesellschaft so Bagatellsünden. Ne? Vielleicht in der Pfalz das Saufen. Ne? Gott sagt, du sollst dich nicht betrinken, aber ist kein großes Ding. Ne? Oder von mir aus, alle wohnen zusammen, bevor sie verheiratet sind, und ist ja keine große Sache. Oder, mein Gott, sind doch alle Materialisten. Warum ich nicht auch? Und es gibt so diese Dinge, die wir vielleicht, was wir vorhin auch gesagt haben, dass wir uns nicht an den Weg der Nationen gewöhnen, an den Weg der Menschen, die Gott nicht nachfolgen. Und ich sehe das manchmal bei Christen, also gerade auch auf dem Camp mit den Jugendlichen und so, wo sie so, wir haben ja klar Gottes Wort, aber das ist so,
Strafe folgt nicht so genau auf dem Fuß wie im Alten Testament. Wir leben ja im Neuen Bund.
Ja.
Aber es ist ja eigentlich genauso. Diese Menschen, die werden ja genauso dahingegeben. Das ist ja jetzt nicht so jetzt von auf den Fall, dass es sofort bestraft wird, aber sie gehen ja in die Irre, sie gehen ja in das Totenreich, wo Dunkelheit ist, wo nichts ist, letztendlich. Und auch auf ihrem Weg, sie empfangen ja schon Gericht. Jetzt hier in ihrer Verwirrtheit, in ihrem Tun, habe ich sie auch dahingegeben. Das ist ja auch mit dieser, eigentlich mit der Homosexualität. Sie empfangen ja zum Teil schon das Gericht an sich selber, die Menschen, die...
Man erntet, was man sieht und die Konsequenz einfach des...
Und im Neuen Bund, das Gericht wird genauso kommen. Ja, wenn wir aus dem Bund austreten mit Jesus, dann haben wir verloren. Dann ist jeder verloren, also ohne Ausnahme.
Hebräerbrief spricht das ja da ganz deutliche Sprache. Ne?
Und darum umso mehr an ihm dranbleiben, das ist das Einzige, was uns hilft, immer wieder.
Ich empfinde das wie eine Existenzfrage. Also wenn ich mir überlege, meine Eltern haben noch Zeiten der Evangelisation erlebt. Also Riesenmänner, also was weiß ich, Billy Graham oder wie sie hießen, ich habe es ja selber so nicht erlebt. Wir hatten, oder jetzt wie die Calvary Chapel entstanden ist, ne? Das sind ja richtige Bewegungen gewesen noch. Und da hat man Stadien gefüllt und alles mit dem Evangelium. Und heute lebst du, also ich muss selbst in meiner christlichen Verwandtschaft kämpfen, die mich oft als gesetzlich ansehen, weil ich das und das eben nicht mache. Und selber bin ich total immer in der Versuchung, zu viel Alkohol zu trinken durch mein Umfeld. Oder das ist... Ich finde das total irre schwer, heute so als Christ zu leben. Aber ich sehe auch an meinem Umfeld, weil du jetzt auch die Verse noch zitiert hast, oder eben dieses Siehe, ich bringe Unheil über sie, dem sie nicht entgehen können. Wenn ich aber mein nicht christliches Umfeld angucke, meine Freunde oder auch Verwandte oder so, was da abgeht an psychischen Krankheiten, an Verwirrung, an Verstocktheit, an Ungehorsam, an Unfrieden zwischen Eltern, Kinder untereinander. So ein Unheil, wo ich denke, man weiß gar nicht mehr, wo ansetzen. Dann die ganzen Kinder, die Tabletten schlucken müssen, in Psychotherapie müssen, denn mein ganzes Umfeld ist voll davon. Und dadurch wird es für mich wieder so zur Überlebensfrage immer wieder... zu Jesus zu rennen und zu sagen, hey, aber ich muss immer so beten, wenn du mich jetzt nicht daraus rettest, ich gehe mit denen mit unter. Ich gehe mit unter. Ich habe in mir nicht die Kraft, das zu überwinden. Ja, also ich finde das sehr existenziell. Das habe ich so als Kind und Jugendlicher in so einem behüteten Elternhaus gar nicht so empfunden wie jetzt.
Endzeit, Laodicea.
Und wir müssen auch Gottes Gnade sehen. Die hatten hier noch, das Gericht kam nicht gleich, die hatten noch immer zig Jahre, um Buße zu tun, ne? An dem Zeitpunkt, wo Jeremia das sagt. Also, aber wir ernten das, was wir sehen letztendlich, und das geht uns auch so. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo wir waren.
Wir sind in Vers 12 von 11. Also du hast bis Vers 11 gelesen.
Genau, sie werden zu mir um Hilfe schreien, aber ich werde nicht auf sie hören. Das hat man letztes Mal schon im Kapitel 7 oder vorletztes Mal, dass Gott dem Propheten sagt, du musst gar nicht mehr beten. Gericht ist beschlossene Sache, weil das Herz des Volkes so verstockt war, sie werden nicht umkehren. Und die Städte von Juda und die Bewohner von Jerusalem werden hingehen und zu den Göttern um Hilfe schreien, denen sie Rauchopfer dargebracht haben, aber die werden sie nicht retten zur Zeit ihres Unglücks. Das ist das Problem mit den Götzen. Du kannst für irgendwas anderes leben als den lebendigen Gott, von mir aus für Geld oder sonst irgendwas, aber wenn das Unglück kommt, wenn du krank wirst oder wenn du einen Unfall hast oder Eheprobleme oder sonst irgendwas, dann wird dein Geld dir nicht helfen können dabei. Dann brauchst du den lebendigen Gott oder du gehst unter. Gerade wenn man so krasse Sachen denkt, wie Joni Erickson, die dann gelähmt ist von einem Moment auf den anderen, da bringt dir dein Geld gar nichts. Das wird dir keinen Trost geben. Wenn da Gott nicht eingreift und dich trägt und dich wieder aufrichtet. Ich meine, sie war ja auch erst in Depressionen und allem drin. Da können dir Götzen nicht weiterhelfen. Oder wie du sagst, wenn es drunter und drüber geht, wenn wir in so Umständen sind, dann wenn du da alleingestellt bist, ist kein Wunder, dass die Leute Tabletten nehmen. Also mich wundert es nicht, was sollen sie sonst tun? Wenn du nur auf dich alleingestellt bist oder wenn Leute Drogen nehmen, ich kann das verstehen. Ich mache denen auch gar keinen Vorwurf. Wenn du Gott nicht kennst, was sollst du sonst tun? Ja. In so Situationen, die so furchtbar wehtun und wo alles kaputt geht und ja, was wir auch teilweise am Camp mitkriegen, wenn Ehen kaputt gehen und Eltern sich trennen und die Kinder leiden drunter, ja, wo gehst du hin, wenn du nicht Gott hast? Dann knallst du dich halt weg. Also ich kann das gut verstehen. Bleibt ja nichts anderes. Ja, bleibt ja nichts anderes. Aber Gott ist der, der Halt geben kann. Denn so zahlreich wie deine Städte sind deine Götter geworden, Juda. Und nach der Zahl der Straßen von Jerusalem habt ihr der Schande Altäre gesetzt. Altäre, um dem Baal Rauchopfer darzubringen. Also viele Götzen. Du aber bitte nicht für dieses Volk und erhebe weder Flehen noch Gebet für sie, denn ich werde nicht hören zu der Zeit, dass sie wegen ihres Unglücks zu mir rufen werden. Das haben wir schon besprochen die letzten Male. Was hat mein Geliebter in meinem Haus zu schaffen, da sie doch alle nur Ränke schmieden? Wird heiliges Opferfleisch deine Bosheit von dir wegnehmen? Also jetzt wieder Anklage gegen die äußere Religiosität, obwohl sie mit dem Herzen eigentlich nicht bei Gott sind und ihm nicht nach folgen wollen. Was habt ihr zu schaffen mit meinem Tempel hier? Was bringt der Opfer da? Wird das deine Bosheit von dir wegnehmen? Kann es irgendwas tun? Dann kannst du jubeln. Einen grünen Baum mit schön gewachsener Frucht hatte der Herr dich genannt. Ein großes Geprassel, Feuer hat er an ihn gelegt und seine Äste brechen ab. Und der Herr der Herrscher, der dich gepflanzt, hat Unheil über dich beschlossen wegen der Bosheit des Hauses Israel und des Hauses Juda, die sie verübt haben, um mich zu reizen, indem sie dem Baal Rauchopfer darbrachten. Also traurig, der Verfall des Volkes war mal ein schöner grüner Ölbaum und jetzt ist er verdorrt und nur zum Verheizen. Gut. Vers 18, der Herr hat mich erkennen lassen, da erkannte ich es. Damals zeigtest du mir ihre Taten. Also Gott hat den Jeremia beigestanden, er hat ihn gewarnt, er hat ihm Erkenntnis gegeben. Und ich war wie ein zutrauliches Lamm, das zum Schlachten geführt wird. Ich hatte nicht erkannt, dass sie Anschläge gegen mich planten. Also Leute haben Mordanschläge gegen den Jeremia geschmiedet, wollten das Wort Gottes sozusagen zum Schweigen bringen in ihrem Leben. Und er hat es nicht erkannt, aber der Herr hat ihn darauf aufmerksam gemacht und der Herr hat ihn gewarnt. Da haben wir schon ein ganz konkretes Beispiel, wie Gott dem Jeremia hilft. Lasst uns den Baum mit seiner Frucht verderben und ihn aus dem Land der Lebendigen ausrotten, damit man sich nicht mehr an seinen Namen erinnert. Das haben sie gesagt über ihn. Wir wollen ihn ausrotten. Aber du, Herr, der Herrscher, der du gerecht richtest, Nieren und Herz prüfst, lass mich deine Sache an ihnen sehen, denn dir habe ich meine Rechtssache anvertraut. Also vertraut auf Gott in dieser Situation. Das dürfen auch wir tun, wenn wir angefeindet werden, dass wir es in Gottes Hand
nicht selbst brechen, sondern Gott die
Rache lassen. Darum, so spricht der Herr über die Männer von Anatot, die nach deinem Leben trachten. Jetzt wissen wir, wer das ist. Was war Anatot? Könnt ihr euch noch erinnern? Das war der Heimatort von Jeremia. Und das tut besonders weh, oder? Wenn die Verwandten oder die Nachbarn, die nähersten Bekannten dir an den Kragen wollen, weil sie deine Botschaft nicht hören wollen oder Gottes Botschaft nicht hören wollen.
Der Prophet im eigenen Haus.
Jesus hat die Erfahrung auch gemacht, ja. Ist oft am schwierigsten in der eigenen Familie, im eigenen Dorf. Denn so spricht der Herr über die Männer von Anatot, die nach deinem Leben trachten und sagen, du sollst nicht weissagen im Namen des Herrn, sonst wirst du durch unsere Hände sterben.
Oh ja.
Oh, oh. Eine Herausforderung auch, oder? Ich meine, Jeremia, wir wissen, wo du wohnst. Wenn du nicht aufhörst, Gericht zu prophezeien, dann machen wir dich einen Kopf kürzer.
Belehre uns nicht, ja.
Also ganz schön. Was würdest du tun? Er hat hier die Stärkung von Gott auf gebraucht, der Jeremia.
Eine Zusage, Kapitel 1, fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich will dich erretten aus allen ihren Nachstellungen. Also das, er muss das ja ganz fest in sich gehabt haben, dass er so dann ja, mit dieser Gewissheit das auch machen kann.
Er sagt, ich mache dich zu einer Burg vor ihnen.
Er rettet ihn, er geht zwar durch schlimme Sachen durch, aber er kommt immer wieder raus, weil Gott, er sorgt für ihn.
Also sie sagen, du sollst nicht weissagen, sonst wirst du durch unsere Hände sterben. Und darum, so spricht der Herr, der Herrscher an, jetzt spricht Gott, die Antwort, siehe, ich suche sie heim. Die jungen Männer werden durch Schwert sterben, ihre Söhne und ihre Töchter werden vor Hunger sterben und kein Rest wird von ihnen übrig bleiben, denn ich bringe Unglück über die Männer von Anatot im Jahr ihrer Heimsuchung. Ist nicht gleich passiert, Gott ist geduldig und barmherzig, er gibt lange Zeit zum Umkehren, aber letztendlich kam das Gericht eben durch die Babylonier. Und Gott sagt, ich bringe Unheil über sie. Also Gott, es war ein Werkzeug in seiner Hand, die babylonischen Heere. Er ist souverän. Du bleibst im Recht, Herr, wenn ich mit dir einen Rechtsstreit führe. Dennoch möchte ich Rechtssachen mit dir bereden. Jetzt geht es ihm so wie Hiob, dem Jeremia. Herr, du hast recht, aber eigentlich kann ich mit dir gar nicht argumentieren oder diskutieren, aber trotzdem möchte ich einen Rechtsstreit mit dir führen, eine Rechtssache mit dir bereden. Warum ist der Weg der Gottlosen erfolgreich? Warum haben Ruhe alle, die Treulosigkeit üben? Du hast sie gepflanzt, sie haben auch Wurzel geschlagen, sie wachsen, tragen auch Frucht. Nahe bist du in ihrem Mund, doch fern von ihren Nieren, also sie haben religiös dahergeredet, preis dem Herrn, Halleluja, was auch immer. Aber in ihrem Herzen, es war, die Nieren waren das Herz, damals in ihrem Innern waren sie fern von Gott. Also dasselbe Problem, was der Hiob hatte, was Asaf im Psalm 73 auch formuliert hat, wo er sagt, fast wäre ich gestolpert oder ins Wanken gekommen dadurch, als ich beobachtet habe, wie gut es den Gottlosen geht.
Bis ich das Ende sage.
Genau, und dass die Gerechten manchmal es schwieriger haben als die Gottlosen, ja, bis ich in den Tempel ging und das Ende von allem betrachtete.
Aber selbst wenn man das nicht ausspricht, gell, die Gedanken, die sind da einfach, du kämpfst dagegen, gell, aber dieses Warum? Warum? Ja. Man versucht Treue und, gell, aber das ist manchmal ist es wirklich, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ja? Und dann auch, warum geht es denn alles so gut? Und das kommt, ne? Die Gedanken, die kommen, selbst wenn man es nicht aussprechen möchte. Ja, diese Respekt vor Gott und man weiß, dass er alles, was er zulässt, zum Besten dient und. Theoretisch weiß man das alles. Aber wenn man in dieser Mühle drin ist, dann kommt dieses Warum.
Eigentlich sagt er, Gott, es ist unfair, ne? Aber es erscheint uns nur unfair, weil wir nicht das ganze Bild sehen. Am Ende wird alles 100% fair sein. Aber für uns braucht es Vertrauen und für uns ist es erstmal schwierig. Wenn wir da mittendrin sind, ist es schwer, das zu sehen. Ne? Und diese Gefühle ja auch da sind, okay, das ist unfair. Und
da ist er ja auch wieder Mensch irgendwie, dass man ihn da nicht so glorifiziert. Er ist ja auch nur ein Mensch, Elia, Mensch wie wir, also er hat auch diese Dinge. Und in 40 Jahren kommen halt dann mal so Anfechtungen, Gedanken, ja, Aber Gott tröstet ja einen wieder. Aber das ist, er ist keiner davon gefeit, sonst wären wir ja vollkommen. Wenn wir nie irgendwie zweifeln würden, niemals zweifeln an irgendwas, dann wären wir ja schon so weit. Es ist kein Mensch.
Aber ich denke, als Kind darf man das aussprechen vor Gott. Weil man vieles, wenn man es nicht versteht, und du sprichst es aus. Ja, so wie es da ist, ich weiß, ihr seht es und ich kann es auch ruhig sagen. Ja, das ist doch gleichzeitig, weil Gott weiß, wie man das meint. Das ist nicht Verbitterung, ist wiederum anderes, wenn man tobt und unzufrieden ist, und ist was anderes, wie wenn man dieses...
Ich habe keine Beschuldigung, sondern
ja,
Frage,
ja, wenn das ein Kind ist
auch so fragt,
trotzdem, dass man alles aussprechen darf. Ja, ein Prediger sagt mal, als Kind darf man vor Gott alles sagen, so wie es da ist, du brauchst es nicht verheimlichen, ja, weil Gott sieht es. Wenn das ich nach außen schöne Worte mache und so verschönere, und innen drin ist doch dieses da, diese Frage da, gell? Und irgendwann sprichst du sie aus. Und wenn du sie nicht aussprichst, wie gesagt, die ist in Gedanken da. Gell?
Ja. Und ich meine, lese die Psalmen. Mhm. Psalm 73 ist ja, Asaf hat es ausgesprochen vor dem Herrn, und was der David eben alles gesagt hat. Und das, er weiß es sowieso. Und das Schöne ist, wenn wir es zu ihm bringen, das sehen wir ganz oft in den Psalmen, dass während wir ihm unser Herz ausschütten, dass Gott unser Herz auch verändert und uns eine neue Perspektive gibt. Und also das dürfen wir.
Er lenkt dann
und er versteht uns ja auch.
Blick ganz weg auf sich, auf Jesus geht, und auf einmal verstehst du es. Ja? Auf einmal brauchst du gar keine Erklärung mehr. Auf einmal ist alles wieder klar. Das kommt plötzlich. Aber es gibt Momente, ist einfach dunkel und einfach Nebel, und dann braucht man wieder Licht hinein. Ne?
Man sagt ja auch hier im Vers 3, du aber Herr, du kennst mich. Genau. Du siehst mich und prüfst mein Herz, wie es zu dir steht. Dann haben wir so ein wunderbares, liebevolles Gebet. Reiße sie fort wie Schafe zur Schlachtung und weihe sie für den Tag des Abschlachtens. Wie lange soll das Land vertrocknen und das Kraut des ganzen Feldes welken? Wegen der Bosheit seiner Bewohner sind Vieh und Vögel zugrunde gegangen, denn sie sagen, er wird unser Ende nicht sehen. Also die Gottlosen haben das gesagt, Gott sieht eh nicht, wir machen, was wir wollen. Auch so ein Gebet, was man beim David manchmal sehen. Schlachte sie ab, meine Feinde, die mir Böses wollen. Und ich mag Gottes Antwort. Sagt Jeremia, du bist ja gerade ein bisschen am Auseinanderfallen. Aber er sagt, wenn du mit Fußgängern läufst und sie dich schon ermüden, wie willst du dann mit Pferden um die Wette laufen? Und wenn du dich nur im Land des Friedens sicher fühlst, wie willst du es dann machen in der Pracht des Jordan? Also wenn du über den Jordan vertrieben wirst. Jeremia, wenn du jetzt schon auseinanderfällst sozusagen und die Krise kriegst, nur weil die Leute in deiner Heimatstadt dich anfeinden, was wirst du machen, wenn die Babylonier da sind und euch aus dem Land rausschmeißen, hier über den Jordan verschleppen? Oder ihr wisst ja, was Jeremia alles erdulden musste. Er wurde in den Block gelegt, er wurde in die Zisterne geworfen, wurde gefangen genommen, Brot und Wasser, Hungerration, in der Belagerung, als Jerusalem dann belagert wurde. Also Gott sagt ihm im Prinzip, hey, du pinst nicht so rum, das ist noch gar nichts.
Genau, das Beste kommt noch.
Wie wenn du mit den Pferden laufen musst, wie Elia.
Ja, habe ich auch schon gedacht. Ja.
Das war übernatürlich, ne? Das kannst du nicht aus eigener Kraft. Aber Elia konnte mit dem König mitlaufen, mit den Pferden, weil Gott ihn gestärkt hat.
Es ist ja auch so, wenn wir so ein bisschen nicht auf Wohlwollen treffen, wenn wir von Jesus sprechen oder wenn wir Zeugnis geben. Jetzt auch, was tun wir erst, wenn sie uns verfolgen? Die Frage an uns jetzt, wie verhalten wir uns dann, wenn wir schon, also jetzt so, also bei Jeremia.
Wenn wir schon jammern da.
Wenn wir schon, wenn also nicht alle so wohlgesonnen sind, wenn wir was sagen, was machen wir erst, wenn mehr Druck kommt?
Sie haben gelacht über mich und in der Schule haben sie mich Guru genannt. Oh, ich armes Würstchen und oh Herr, ich werde verfolgt. Und manchmal sagt der Herr vielleicht auch uns, hey, reiß ich mal ein bisschen zusammen. Das ist gar nichts. Wenn du jetzt schon auseinanderfällst. Das ist schon. Und das Schöne ist ja, dass Gott uns ja vorbereitet. Also er lässt uns ja erstmal mit den Fußgängern laufen, bevor wir mit den Pferden laufen müssen. Nicht umgekehrt. Und unser Vertrauen und unser, ja, unser Glaube ist ja so wie ein Muskel, der trainiert wird. Und Gott trainiert uns und er legt mal 5 Kilo drauf und dann, wenn der Muskel stark genug ist, dann legt er 5 Kilo dazu und dann wieder 5 Kilo und am Ende sind wir hoffentlich so stark, dass wir mitlaufen können, wieder nicht aus eigener Kraft, aber aus seiner Kraft, wie Elia gelaufen ist. Und ich weiß auch nicht, wenn du mich fragen würdest, könnte ich wie Stephanus als Mörderer sterben, einfach so und mit einem Lächeln auf dem Gesicht und für meine Mörder beten, weiß ich nicht. Ich könnte die Frage nicht beantworten, wenn mich wer fragt, wärst du bereit? Ich hoffe, dass ich dann bereit bin und ich vertraue darauf, dass Gott mich vorbereitet und wenn es kommen sollte, wie Stephanus, ich glaube, kein Mörderer ist je gestorben ohne Gottes Beistand. Ja, solche Dinge, oder könntest du standhaft sein, wenn du gefoltert wirst, oder sie sagen, wir bringen deine Kinder vor deinen Augen um, wenn du den Herrn nicht verleugnest, ja, so stark.
Alle Apostel außer Johannes, ich, gell? Alle diesen.
Ich würde nicht überheblich sein und sagen, ja, kein Problem, ich schaffe das, nee, hey, mit Gottes Gnade, hoffentlich, ja. Oder ich vertraue drauf, dass wenn es wirklich sein müsste, dass er mir die Kraft dazu geben würde.
Das sagte auch Petrus vorher, ja, ich bin mit dir, bin bereit, in den Tod zu gehen für dich und dann verleugnet er ihn. Also ohne die Kraft.
Ja. Also Hochmut kommt vor dem Fall wieder.
So, ich denke, der hat es auch so gemeint, aber dann hat er doch Angst bekommen.
Das heißt, er hat plötzlich gemerkt, dass, wie Paulus sagt, dass der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach.
Also hier vielleicht so eine kleine Ermahnung, wenn wir am Rumpinsen sind und am Jammern und wie schwer wir es doch haben. In Wahrheit haben wir es gar nicht schwer, hier in Deutschland sowieso nicht. Wir kennen gar nicht echte Verfolgung und wir kennen auch keine echte Not. Zumindest wir als Nachkriegsgeneration nicht. Uns geht es sehr, sehr gut. Wir jammern auf sehr hohem Niveau. Denn auch deine Brüder und das Haus deines Vaters, auch sie sind treulos gegen dich, auch sie rufen dir nach aus voller Kehle, glaube ihnen nicht, wenn sie freundlich mit dir reden. Das ist ja die größte Anfechtung oft, wenn die Leute nicht ehrlich sind, ein nettes Gesicht machen, aber hintenrum dir Böses wollen. Vers 7, da klagt Gott über sein eigenes Volk eigentlich, das er züchtigen muss. Ich mag das an ihm, er ist so ein guter Gott. Er ist ein Papa, dem es wehtut, wenn er seine Kinder züchtigen muss. Ich habe mein Haus verlassen, mein Erbteil verstoßen. Ich habe den Liebling meiner Seele in die Hand seiner Feinde gegeben. Das ist ein wunderbarer Gott. Das rebellische Volk ist der Liebling meiner Seele, sagt Gott. Jeremia, du betest so schnell dahin, schlacht sie ab und bring sie um und lösch sie aus. Hatte da gerade nicht so Gottes Herz an dem Zeitpunkt. Gott sagt, Jeremia, für dich ist es vielleicht ein Gericht und das ist nicht fair und richte sie, aber für mich ist es mein geliebtes Kind, das ich züchtigen muss. Und mir tut es selber weh. Ich habe den Liebling meiner Seele in die Hand seiner Feinde gegeben. Mein Erbteil ist mir geworden wie ein Löwe im Wald. Es hat seine Stimme gegen mich erhoben. Darum hasse ich es. Ist mein Erbteil etwa ein bunter Raubvogel, sodass andere Raubvögel ringsum über ihn herfallen? Auf, versammelt alle Tiere des Feldes, bringt sie zum Fressen herbei. Also hier ein Vogel, der ein bisschen anders aussieht als alle anderen und dann die Hackordnung, alle hacken auf ihm rum. Versammelt alle Tiere des Feldes, bringt sie zum Fressen herbei. Viele Hirten haben meinen Weinberg verdorben. mein Felsstück zertreten, sie haben mein kostbares Felsstück zur Wüsteneinöde gemacht, klagt hier wieder die Leiter an. Wow, was für eine Verantwortung, Leiter zu sein in Gottes Reich. Wir haben ein strengeres Gericht empfangen, zumindest die, die lehren, hat Gott gesagt. Wow. Man hat es zur Einöde gemacht. Verödet trauert es vor mir. Das ganze Land ist verödet, weil niemand es zu Herzen nahm. Über alle kahlen Höhen in der Steppe sind Verwüster gekommen, denn ein Schwert des Herrn frisst von einem Ende des Landes bis zum anderen Ende des Landes kein Friede allem Fleisch. Sie haben Weizen gesät und Dornen geerntet, sie haben sich abgemüht, nichts ausgerichtet, sie werden zu Schanden an euren Erträgen vor der Glut des Zornes des Herrn. Also der Fluch ist über sie gekommen. Und nur durch die Gnade Gottes stehen wir. Wir sind von Natur aus auch alle Feinde Gottes. Und nur durch Jesus sind wir versöhnt worden. Wir stehen nicht in uns selbst, in unserer eigenen Gerechtigkeit, sondern begleitet von seiner Gerechtigkeit, weil wir ihm vertrauen. Es ist Gnade, dass wir angenommen sind und versöhnt sind. So spricht der Herr über alle meine bösen Nachbarn, die das Erbteil antasten, dass ich mein Volk Israel habe erben lassen. Siehe, ich werde sie aus ihrem Land herausreißen und das Haus Juda werde ich aus ihrer Mitte herausreißen. Und es soll geschehen, nachdem ich sie herausgerissen habe, werde ich mich wieder über sie erbarmen und sie zurückbringen, einen jeden in sein Erbteil und einen jeden in sein Land. Also Gott hat Israel gezüchtigt, aber er richtet dann auch die Völker, die unbarmherzig gegen Israel ziehen, obwohl Gott sie als Werkzeug verwendet hat, aber sie hatten keine demütige Einstellung dabei. Und Gott wird auch sie richten. Er ist absolut fair und gerecht. Und dann diese Verheißung auch wieder, ich werde mich über sie erbarmen und sie zurückbringen, ein jeden in sein Land. Und es soll geschehen, wenn sie die Wege meines Volkes wirklich lernen, sodass sie bei meinem Namen schwören, so wahr der Herr lebt, wie sie mein Volk gelehrt haben, beim Baal zu schwören, so sollen sie mitten in meinem Volk aufgebaut werden. Wenn sie aber nicht hören, dann werde ich eine solche Nation endgültig ausreißen und verloren geben, spricht der Herr. Und manche von diesen Nationen gibt es heute nicht mehr, von diesen heidnischen Nationen. Aber auch die Verheißung an die Heiden. Gott ist kein Rassist, sage ich mal. Oder bevorzugt nicht ein Volk vor dem anderen. Spricht auch über die heidnischen Nationen. Wenn sie kommen, und wenn sie die Wege meines Volkes wirklich lernen und schwören, so wahr der Herr lebt, dann sollen sie mitten in meinem Volk aufgebaut werden. Also auch die Verheißung an die Heiden, die Einladung umzukehren, nicht nur Israel, auch an die Heiden. Und wir wissen aus dem Neuen Testament natürlich, dass Jesus uns eins gemacht hat. Im Epheserbrief, er hat die Trennwand niedergerissen zwischen Heiden und Juden. Das war die große Trennung in ihrem Herzen, in ihrem Denken. Aber Gott hat dieses Denken nicht. Jeder, der zu Jesus kommt, wird gerettet werden. Und im Römerbrief haben wir ja dieses Bild von dem Ölbaum, in das wir Heiden eingepflanzt werden, in Israel eingepflanzt werden und gesegnet werden, gemeinsam mit dem gläubigen Israel, muss man sagen. Die gläubigen Juden und die gläubigen Heiden zusammen in einem Volk Gottes, die Gottes Segen erben dürfen und erleben dürfen in Jesus Christus. Ja, habt ihr noch was? Wir haben unsere 3 Kapitel geschafft. Habt ihr noch was gesehen, was ihr hinzufügen wollt? Sonst beten wir. Bernd, bitte so mit uns.
Vater, wir wollen dir in Jesu Namen danken jetzt für dein Wort, für die Gemeinschaft, die wir jetzt haben durften. Ja, du hast uns durch Jeremia vieles gezeigt, seinem prophetischen Amt, was er ausführen sollte in deinem Namen, in deiner Kraft, Herr, dass du ihn immer wieder herausgeholt hast und bewahrt hast und auch, wenn er Zweifel hatte, hast du ihn immer wieder zurückgebracht. Ja, du hast dich erwiesen als der große, mächtige, allmächtige Gott, Herr, der die Sünde des Volkes richtet, aber sie nicht ganz verdammt hat. Immer wieder hat sie die Möglichkeit, dass sie zu dir umkehren und ja, bist so langmütig und so geduldig, Herr. Und du willst, dass sie errettet werden, alle errettet werden und keiner verloren geht. Und du gehst ihnen so nach, und auch uns gehst du immer wieder nach. Und bringst uns auf den rechten Weg mit dir, Herr. So wollen wir dir nachfolgen, Jesus, laufen in deinen Fußstapfen, ganz nahe bei dir sein. Dass du uns in dir bewahrst und wir in dir geborgen sind. Und verborgen sind, Herr, ja, so wollen wir uns sehen. Wir danken dir einfach für, ja, für alle Geschwister hier in dieser Gemeinde, dass wir auf diesem Weg sind, gemeinsam. Und dass wir uns einander auch dienen und dass wir einander lieben dürfen, so wie du uns geliebt hast, Herr. Ich preise dich für deine wunderbare Gnade. Segne auch jetzt den Nachhauseweg, dass wir bewahrt sind in dir und unsere Familien. Dass wir hineingehen dürfen und ein Segen sind für viele Menschen in Jesu Namen. Amen.